Hallo bei Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes für dich vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer meinen Podcast-Buddy Tobias.
Ja, hallo zusammen. Wir haben heute einen Politiker zu Gast. Haben wir uns schon lange mal gewünscht. So ein bisschen Einblick auf die politische Bühne in den Bundestag. Haben einen Bundestagsabgeordneten zu Gast, den Andreas Schwarz. Super, super, super spannende Folge. Also Andreas wird uns tiefe Einblicke geben, wie Entscheidungen laufen. Hat einen sehr aktuellen Entscheidungsfall, wo er sehr involviert war, mitgebracht. Wir sprechen über Entscheidungen, wie die vorbereitet werden. Wir sprechen über ausgewogene Entscheidungen. Wir sprechen über das Thema Kompromiss. Denn für Andreas sind Entscheidungen oft ein Kompromiss. Ja, und ich würde sagen, jetzt kannst du dich erstmal entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, ich freue mich riesig, dass wir heute einen Politiker bei uns zu Gast haben. Wir haben den Andreas Schwarz hier. Der Andreas Schwarz ist Politiker in der SPD und seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages, also ein Bundespolitiker. Kommt hier aus Strullendorf in der Nähe von Bamberg, also wo ich zu Hause bin. Hat quasi hier seinen Wahlkreis, darüber bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und freue mich riesig, dass der Andreas seine kostbare Zeit mit uns für diese Folge spendiert. Andreas, herzlich willkommen bei uns bei Kopf und Bauch.
Herzlichen Dank für die Einladung und hallo.
Genau. Und Andreas, wir haben es ja schon gesagt, normalerweise so, dass Peter oder ich am Anfang so eine Entscheidungssituation aus den letzten Tagen vorstellt. Bei unseren Gastfolgen hat der Gast die Ehre. Magst du uns eine Entscheidungssituation vorstellen, die dich gerade umtreibt oder dich umgetrieben hat?
Ja, eine große Entscheidung war in der letzten Sitzungswoche und die ist noch gar nicht so lange her. Die Entscheidung, ob wir für die Bundeswehr weitere 50 Puma-Schützenpanzer bestellen, immerhin im Wert von 1,5 Milliarden Euro. Der Puma, haben wir in den letzten Monaten mitbekommen, war ein bisschen in der Kritik. Das ist ein hochtechnisiertes Gerät, also im Prinzip ein fahrender Computer. Und er hat auch so seine Eigenheiten und war halt nicht unbedingt so leistungsfähig und vor allem so durchhaltefähig, wie wir uns das gewünscht haben. Da gab es im Dezember ein Manöver, wo 18 Panzer stehen geblieben sind, aus verschiedensten Gründen. Und jetzt stand die Entscheidung an, kaufen wir weitere Schützenpanzer Puma. Wir haben uns dann nach vielen, vielen Gesprächen, Abwägungsrunden, Entscheidungsrunden durchgerungen in der Koalition, den Auftrag freizugeben im Haushaltsausschuss. War eine schwierige, auch eine harte Entscheidung, auch ein hartes Ringen innerhalb der Koalition, aber auch mit dem Ministerium, dem Ansinnen näher zu treten und zu sagen, okay, wir gehen den Weg, wir geben diesen Vertrauensvorschuss an die deutsche Wehrindustrie und an die Bundeswehr und glauben daran, dass das, was man uns alles erklärt hat, dass das in Zukunft funktioniert und der Panzer in Zukunft das leistet, was wir von ihm erwarten.
Ja, wow. Also das heißt, das war eine Gruppenentscheidung, oder? Wenn du sagst, in einem Ausschuss, also da haben mehrere Menschen gleichzeitig entschieden. Oder gibt es da nochmal jemanden, der am Schluss so das letzte Wort hat oder die Entscheidung trifft?
Ja, das Gute in der deutschen Demokratie ist, die Entscheidung hat am Ende das Parlament, jetzt in dem Fall der Deutsche Haushaltsausschuss. Meine Aufgabe, nachdem ich Haushaltspolitiker bin, mit Schwerpunkt Verteidigungsfragen, war innerhalb der Koalition, das so zu koordinieren, dass wir es entscheidungsreif bekommen und dass auch die Koalitionäre mitstimmen können. Und am Ende ist es uns gelungen, also einen Beschluss herbeizuführen, der bis auch von den Linken, aber die bei Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr grundsätzlich dagegen stimmen, alle Parteien im Deutschen Bundestag mitgestimmt haben. Also immerhin auch dann noch ein schöner Achtungserfolg, dass wir alle überzeugen konnten, da diesen Weg mitzugehen.
Also du bist sozusagen auch Entscheidungsvorbereiter gewesen. Also du hast sozusagen versucht, auch die Informationslage so, ich sag mal, transparent zu gestalten, damit alle auch entscheidungsfähig sind im Parlament. Dann so kann man das auch verstehen. Ja, also du entscheidest wahrscheinlich auch mit deiner Stimme mit als Teil der Mehrheit oder als Teil der Minderheit, je nachdem, wofür du dann stimmst, wahrscheinlich dafür dann in dem Fall mehr. Aber du bist auch in dem Fall jetzt verantwortlich für die Entscheidungsvorbereitung, damit am Ende alle Klarheit haben, worüber sie entscheiden.
Also im Prinzip jedes Rüstungsprojekt, das den Deutschen Bundestag erreicht, plus den Haushalt, die Haushaltsaufstellung, bin ich im Prinzip sogenannter Hauptberichterstatter, der System- oder Chefkoordinator, vor allen Dingen innerhalb der Koalition, dass wir Entscheidungen gangbar machen für den Ausschuss. Das heißt für mich beispielsweise, diese Entscheidungen werden vorbereitet am Ende in einem sogenannten Berichterstattergespräch. Da sind zugegen die Opposition, die Regierungsparteien, das Verteidigungsministerium, das Finanzministerium, der Bundesrechnungshof, teilweise auch aus dem Beschaffungsamt der Bundeswehr Fachleute, mit denen wir dann nochmal diskutieren, unsere Fragen stellen können und am Ende hier den Abwägungsprozess zu Ende bringen. Stimmen wir der Vorlage zu? Das heißt, beschaffen wir das, was die Bundeswehr will, jetzt in meinem Fall, oder beschaffen wir es nicht? Lehnen wir es ab?
Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich kann mir gut vorstellen, dass unabhängig vom Fall jetzt, wenn jetzt, sag ich mal, die Informationslage schlecht vorbereitet ist oder auch, ne, dass dann grundsätzlich vielleicht eher, ich sag mal, schon dagegen gestimmt wird oder überhaupt man sagt so, nee, das wird verschoben und dann entstehen ja bestimmt auch Dringlichkeitsprobleme und so weiter. Also,
ja, in der Regel haben solche Verträge, die uns vorgelegt werden, Preisbindefristen. Und die sind in der Regel oft manchmal sehr eng gefasst. Also jetzt hier war beispielsweise der 12. Mai Preisbindefrist, danach muss man im Prinzip neu verhandeln oder Preise eskalieren. Und deswegen haben wir da schon eine gewisse Verantwortung. Das heißt natürlich auch eine entsprechende Koordinationsaufgabe und wo ich halt noch dran bin. Und das will Politik natürlich auch. Wir wollen in die Entscheidungsprozesse des Verteidigungsministeriums und auch des Beschaffungsamtes rechtzeitig mitgenommen werden, damit wir von Anfang an den Prozess verstehen, auch die Schwierigkeiten, die Herausforderungen verstehen, damit wir eben am Ende auf einer soliden Grundlage entscheiden können. Das ist noch ein Prozess, den müssen wir dem Verteidigungsministerium beibringen. Das ist schon wesentlich besser geworden. Da sind wir schon wirklich auf einem guten Weg. Und ich muss auch hier Minister, der wirklich der Wahnsinn ist, an wie er sich um Dinge kümmert, aber auch der Staatssekretär Thomas Hitschler, der schon versucht, hier uns mitzunehmen, aber natürlich in dem Haus sind 3000 Menschen beschäftigt und die waren bisher eine andere Art der Arbeit gewöhnt und dass man halt mit dem Parlament nicht so regen Austausch pflegt. Das müssen wir jetzt hier dem Ministerium ein bisschen beibringen, dass wir eben rechtzeitig in Prozesse mitgenommen werden wollen, damit wir eben auch Entscheidungen fundiert treffen können und vor allen Dingen auch die Entscheidungsfindung im Haus nachvollziehen können und auch verstehen.
Okay, ganz schön komplexe Situation. Ja. Also ich glaube, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, wie laufen so Entscheidungen im Parlament, wie entscheiden auch die Einzelpersonen, wie sie dann bei der Abstimmung letztendlich abstimmen. Bevor wir aber da reinsteigen, machen wir unsere traditionelle Kennenlernrunde in Form einer Schnellfragerunde. Wir stellen jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen und du antwortest einfach ganz spontan drauf.
Vielleicht.
Schauen wir mal. Wir fangen an mit Frage 1.
Also gut.
Kopf oder Bauch?
Kopf.
Bamberg oder Berlin?
Bamberg.
Schäufeler oder Currywurst?
Ganz klar, sieht man mir auch an, Schäufeler.
Okay, da muss ich jetzt für die Nicht-Bamberger, die nicht aus der Region erklären, das ist hier so ein Nationalgericht oder so ein lokales Gericht, was jetzt nicht unbedingt der leichten Kost zuzuordnen ist.
Zwei Pfund,
ne?
Also Fleisch. Das ist
ja. Aber ja, als genau. Norddeutscher kann ich sagen, der das nicht gewohnt ist, dem man ja eher dem Fisch zusagt, nein, also super lecker, super lecker.
Schöne, dicke, fette Kruste, passt. Ja, zwei Klöße dazu und Wirsing oder Sauerkraut, dann kommt der Franke ins Schwärmen.
Das stimmt, ja.
Okay.
Gut. Auto oder Bahn?
Bahn. Vor allen Dingen, wenn ich mehr als 50 Kilometer fahre, dann bin ich in der Regel im Zug.
Das heißt, du fährst zwischen Bamberg und Berlin immer mit der Bahn?
Genau.
Wunderbar. Jetzt musst du dich nochmal zwischen Berlin und Franken entscheiden. Wannsee oder Fränkische Schweiz?
Fränkische Schweiz.
Die letzte Frage wird sportlich. Fußball oder Basketball?
Weder noch. Früher habe ich mal Fußball gespielt, aber ich bin jetzt in einem Alter, wo man sich das eher anschaut. Wenn überhaupt. Ich muss sagen, ich schaue mir Sport. Okay. Was mich interessiert, ist Wintersport. Gucke ich ganz gerne, vor allen Dingen Biathlon. Habe auch hier öfters mal einen Austausch mit Frank Ulrich, der frühere Biathlon-Olympiasieger-Weltmeister. Der ist ja auch bei uns in der Bundestagsfraktion. Wir leben im selben Hotel, frühstücken ab und an zusammen. Also Wintersport interessiert mich total, Leichtathletik interessiert mich total, aber am Fernsehen, aber nicht mehr selber.
Okay, alles klar. Ja, hast du schon geschafft und es war kein einziges Vielleicht dabei.
Ja.
Alles klare Antworten. Ja, und ich würde sagen, wir springen jetzt mal in den Bundestag, weil das ist was Peter und mich irgendwie schon länger umtreibt. Ja, wie funktioniert denn das mit den Entscheidungen in der Politik? Und sind wahnsinnig froh, dass wir einen Politiker tatsächlich gefunden haben. Vielleicht kannst du uns und unseren Hörern mal erklären, wie laufen denn Entscheidungen im Bundestag eigentlich genau ab? Also gibt es da unterschiedliche Arten von Entscheidungsprozess? Wir haben gerade schon den Ausschuss so ein bisschen kennengelernt, aber gibt es da auch andere Verfahren, Entscheidungsprozesse? Was gibt es da so alles? Wie läuft das ab?
Ja, sicherlich ist das immer unterschiedlich und es kommt auf den Themenbereich an. Rüstung, für den ich jetzt zuständig bin, haben wir ja gerade gemerkt, hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Aber am Ende des Tages muss man auch festhalten, im Bundestag, also in dem Plenum, wird im Prinzip nichts mehr entschieden. Was in den Bundestag geht, in dritter Lesung, ist entschieden. Das ist dann nur noch eine Vorstellung für den Wähler, für die Menschen im Land, dass sie das Gesetz verstehen. Das heißt, die Regierung erklärt, warum das richtig gut ist, was wir gemacht haben. Und die Opposition erklärt, was an dem Gesetz richtig schlecht ist. Aber wie entstehen so Entscheidungsprozesse? Es kommt auch immer darauf an, wo sie herkommen. Also ich war früher mal auch Mitglied im Finanzausschuss. Da habe ich natürlich eine Gesetzgebung, die auch stark korrespondiert mit den Bundesländern. Das heißt, da muss ich, wenn ich Steuergesetze ändere, schon im Vorfeld, jetzt in unserem Fall mit den sogenannten A-Ländern, A-Länder sind die Länder, die SPD geführt sind, reden und im Prinzip schon mal im Vorfeld abstimmen, abklären, wenn wir Gesetzesvorhaben vorhaben, werden die zumindest von unseren Ländern mitgetragen. Dann musst du die natürlich übertragen in die Koalition. Das heißt, als ich im Finanzausschuss war, hatten wir eine große Koalition. Das heißt, du musst dann mit den Kolleginnen und Kollegen der Union dich ins Benehmen setzen und sagen, wie können wir ein Gesetz organisieren, wie können wir das gestalten. Passiert teilweise in informellen Räumen, teilweise in formellen Räumen. Also es gibt sogenannte A-Runden, wo sich die Finanzminister treffen. Da gehen wir dann mit dazu, diskutieren mit denen in praktisch geschlossener SPD-Runde. Dann gibt es Runden, die du innerhalb der Koalition führst. Da in dem Fall war es dann mit der CDU, CSU. Dann hast du Runden, wo dann teilweise auch das Ministerium zugeholt wird, wenn es dann konkreter wird. Oder man lässt sich dann vom Ministerium sogenannte Formulierungsvorschläge machen. Wie müsste das aussehen, dass das, was wir planen, auch rechtlich funktioniert? Und das sind so die Prozesse, die man jetzt mal abseits von einem Beschaffungsvorgang hat. Natürlich wird es dann noch flankiert, teilweise mit landespolitischen Einflüssen. Das heißt, da meldet sich dann auch jetzt in meinem Fall der SPD-Landesverband Bayern, hat auch noch eine Meinung dazu, wenn das ein Gesetz ist, das auch Auswirkungen hat, speziell auf Bayern. In Bayern regieren wir ja nicht mit, aber trotzdem gibt es da eine politische Meinung, die wir haben. Und das muss natürlich dann auch mit den eigenen Leuten in Bayern koordiniert werden. Du hast natürlich dann auch einen Kampf mit den Lobbyisten, die dann, wenn die Lunte riechen, was da passiert, natürlich versuchen, Dinge zu beeinflussen, abzumildern, zu verändern. Also das sind schon, sagen wir mal, teilweise langwierige Entscheidungsprozesse und man merkt, da spielen ganz, ganz viele Player mit rein.
Das hört sich ja schon sehr stark so nach Stakeholder-Management, also um so ein englisches Begriff mal zu machen. Also ich muss eigentlich meine Partner, aber auch eben meine, ich sag mal in dem Fall, in der Koalition sind ja auch Partner, aber natürlich auch ja, meine klar, Opposition irgendwie abtasten. Genau, dann muss ich ja irgendwie auch, da habe ich auch was ausgehandelt, nenne ich mal was. Dann habe ich natürlich Werte, dann wie du schon gesagt hast, jetzt Bundes- und Landesebene, alles muss ich irgendwie erstmal vorher, ich sag mal, anklopfen und sagen, sag mal, was haltet ihr eigentlich davon, damit ich nicht nachher langfristig im Endeffekt schon weiß, das wird abgeschmettert oder beziehungsweise ich es auch so gestalten kann, dass es eine Chance hat, überhaupt zu, ja, ich sag mal, ja, entschieden zu werden. Ne? Das ist so ein bisschen so, das höre ich da raus. Ne? Das ist also so ein...
Ja, und das geht ja dann noch weiter, wenn wir das Gesetz dann konkreter haben. Es gibt sogenannte Anhörungen, dann kann jede Partei Fachleute zuladen, das können Verbände sein, das können Wissenschaftler sein, die dann in einer Anhörungsrunde den Parlamentariern da Rede und Antwort stehen, die man zu dem Gesetzesvorhaben befragen kann, die in der Regel auch vorab eine Stellungnahme abgeben zu dem Gesetzesvorhaben. Das ist natürlich dann immer auch so flankiert. Jede Partei hat da so seine Fachleute, die man dazu lädt und da weiß man in der Regel auch, in welche Richtung die tendieren und dann gibt es natürlich dieses Aufeinandertreffen in großer Runde und dann sind von jeder Partei die Fachleute da und es gibt den großen Austausch, da gibt es nochmal Anregungen, Hinweise und so weiter, die auch nochmal in die Gesetzgebung dann am Ende des Tages oft einfließen.
Du hast gerade Fachleute gesagt, okay. Also vielleicht kann ich da auch noch mal ganz kurz einhaken, finde ich ja super spannend. Man kann ja selber, ich meine, deine Stärke als Politiker wird ja gerade dieses Interessen verhandeln, auch dieses Aufdecken, dieses Vorbereiten. Natürlich auch hast du auch eine Fachkompetenz, eine Erfahrung. Dennoch denke ich mal, gerade ob es jetzt juristisch oder irgendwelche anderen Themen sind, wird es ja immer darauf ankommen, dass man sich Expertenwissen hinzuholt. Ne? Also Tobias, du hast ja mal gesagt, am Anfang so in diesem konsultativen Einzelentscheid, du entscheidest zwar selber nicht, aber du konsultierst bestimmt auch Experten.
Ja,
das ist ja bestimmt unheimlich schwer, da auch, wie soll ich sagen, Vertrauen zu haben. Ja, also wenn das auch, also sobald durch Lobbyisten, aber auch in Summe, ich meine, viele Experten, ich will jetzt sagen, widersprechen sich nicht 100%, aber haben teilweise nicht die kongruente Meinung. Ne? Also wie schaffst du denn da eigentlich auch eine Meinungsbildung für dich?
Also das heißt, auch wenn man das nicht hören will, man muss mit Lobbyisten reden. Ich kann mich nicht auf das alles nur verlassen, was mir ein Ministerium sagt. Auch hier sind Meinungen gesteuert. Hier sind Teilmeinungen vielleicht auch mit einer gewissen Voreingenommenheit versehen. Und deswegen brauche ich, wenn ich als Politiker vernünftig entscheiden will, muss ich im Prinzip, jetzt nehme ich jetzt mal Bundeswehr, viele Seiten hören. Das heißt, ich höre mir das Verteidigungsministerium an, ich höre mir teilweise das Beschaffungsamt der Bundeswehr an, ich höre mir aber auch Soldatinnen und Soldaten an, spreche auch mit Offizieren, ich spreche aber auch mit dem Bundesrechnungshof und aus diesem Ganzen, und ich spreche natürlich auch mit der Industrie und frage die auch konkret nach Dingen. Und aus diesem ganzen Konglomerat an Meinungen, die ich bekomme, ist es dann die Kunst, und das ist der Abwägungsprozess, den man gehen muss, rauszufiltern, was oder wo stimme ich zu oder was überzeugt mich und wem schenke ich an der oder der Stelle Glauben und Vertrauen. Und das ist die Kunst der Politik, diesen Abwägungsprozess rauszufiltern. Klar will mir die Industrie Sachen verkaufen. Aber die geben auch teilweise Informationen, wie gesagt, die ich aus dem Ministerium nicht bekomme. Du hast auch mal Gespräche mit dem einen oder anderen Offizier oder General, der halt, wenn er bei mir im Büro sitzt, anders spricht und auftritt, wie wenn er jetzt im Ministerium spricht oder vor Journalisten spricht. Und die Kunst, wie gesagt, ist am Ende rausfiltern für dich, für deine eigene Entscheidungsfindung, was passt zusammen und wie schaut mein Mosaikbild am Ende des Tages aus, aus den ganzen vielen Informationen, die ich bekomme, teilweise auch mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich dann auch austauscht, die haben ja auch ihre Informationskanäle und da fragt man auch, was hast du da gehört zu dem Thema oder wo siehst du Schwierigkeiten, was müssen wir beachten? Also man merkt, es ist schon ja ein nicht einfacher, ein sehr komplexes Aufgabenfeld, aber ohne dieses Zusammenspiel dieser ganz vielen Akteure, die natürlich auch alle ihre eigenen Interessen haben, das muss man auch wissen, ja. Und ich habe auch kein Problem, dass ein Unternehmer verkaufen will. Ich weiß auch, dass ein General natürlich das beste Material haben will, die sogenannte frühere Goldrandlösung, um mit dem Besten eben hier Dienst zu tun. Und wir müssen halt rausfiltern, was ist wirklich zweckmäßig, was ist notwendig, was ist zielführend. Und deswegen brauche ich auch diese ganzen vielen Akteure, was am Ende aber auch viel Zeit kostet. Weil ich nehme die auch, um ganz einfach an Informationen zu kommen, aus denen ich mir dann ein Lagebild entwickle.
Hast du so eine Schwelle, wo du sagst, jetzt ist dann auch mal gut mit Informationsbeschaffung oder sagst du, je mehr, desto besser?
Also grundsätzlich sage ich schon, je mehr, desto besser. Und es ist auch so, dass im Prinzip jeder, der bei mir anfragt nach einem Termin, gibt eine einzige Ausnahme, die haben es ein bisschen verspielt, das Unternehmen. Aber ansonsten gebe ich jedem, ob Soldatin, Soldat, Ministerium, egal wer mit mir reden will, kann mit mir reden, weil ich brauche am Ende auch den Input.
Also so ein Multiperspektivenbild, ne, Tobias, ne, hören wir da so ein bisschen raus. Also erstmal so grundsätzlich genau, so ein
richtig
aus allen Richtungen und da du ja nicht überall sein kannst, gehst du den Weg und guckst sozusagen durch die Augen aller Beteiligten oder auch Interessenslagen und kalkulierst aber aus deiner Sicht auch schon mit ein, dass sie natürlich auch sicherlich ihre eigenen Interessen vertreten und versuchst aber so erstmal überhaupt ein Lagebild zu bekommen, ne?
Richtig. Und du brauchst ein Lagebild, wenn wir jetzt im Militärischen bleiben, ich brauche im Prinzip ein Lagebild. Und aus dem Lagebild kann ich dann im Prinzip eine Entscheidung ableiten. So wie es beim Militär ja auch nötig ist. Ich war gestern auf einem Spionageschiff. Da sitzen dann Leute, die hören Radarstrahlen ab, andere hören Funktasten ab, andere hören Telefone ab, andere hören unter Wasser. Und aus jedem einzelnen Strahl wird im Prinzip dann insgesamt ein Lagebild entwickelt, um eine Situation jetzt auf der Ostsee einschätzen zu können. Und genauso ist es auch hier. Ich brauche ganz, ganz viele Zuarbeit, ganz viele, viele Informationskanäle, aus denen ich Dinge rausfilter, wo ich sage, okay, das gibt jetzt mein Lagebild für eine Entscheidung.
Okay, jetzt gibt's ja, um in dem Bild zu bleiben, gibt's ja ab und zu so ein bisschen Störgeräusche oder irgendwas ist verzerrt. Wie stellst du sicher, dass du das, also wie wägst du diese Sachen ab? Wie bringst du die in Perspektive? Ist das ein Bauchgefühl oder gehst du da irgendwie methodisch vor, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt mit dem Industriellen spreche, dann interessiert mich der Aspekt, keine Ahnung, XYZ, den blende ich aus, weil mir ist klar, okay, der ist jetzt Verkaufstaktik und der verzerrt meine Entscheidung vielleicht eher. Also hast du da irgendwie eine Methodik oder ist das so ein Stück weit Bauchgefühl, Intuition?
Also ich glaube, Leute, die mittlerweile zu mir kommen, wissen, dass ich Abteilung klare Ansage bin und da nicht schönrede oder sonst was, sondern auch klar erkläre, welche Erwartungshaltung ich habe, dass ich natürlich weiß, dass zum Beispiel so ein Unternehmen verkaufen will, aber ich erwarte trotzdem hier eine vernünftige und sachliche Information und ich sage auch jedem, wenn ihr mich, ihr führt mich nur einmal hinter die Fichte, ein zweites Mal nicht, dann ist Schluss und dann bin ich raus. Ich bin dann noch so der Typ alter Kaufmann, da muss der Handschlag gelten und ich erwarte von denen, dass die offen mit mir reden und mir es klar erklären. Und genauso erkläre ich denen auch klar, was geht oder auch nicht geht. Ja, und ich glaube, damit fahre ich in der Regel gut. Natürlich eckst du damit auch an, klar. Gerade in so Ministerien bin ich schon zum Teil gefürchtet, weil jeder weiß, also ich halte da nicht auch nicht mit meiner Meinung hinterm Berg. Ich sage, was ich da denke. Ja, und ich formuliere auch klar, was ich erwarte. Gerade an Zuarbeit jetzt aus Ministerien, was für die manchmal, sagen wir, ein bisschen, sagen wir, neu ist. Arbeiten wir dran, wie gesagt habe.
Aber sozusagen in der Informationsbeschaffung bist du eher weniger diplomatisch, weil da geht es dir um radikale Offenheit, in Anführungsstriche, so nenne ich es mal. Also es gibt ja eine Informationsbeschaffung, gerade wenn man da jetzt mit vielen Leuten spricht, kann man ja sehr diplomatisch sein, ja, man kann ja demjenigen jetzt nicht zu nahe rücken, man kann ja sozusagen aus Freundlichkeit oder aus sozialem, ich sag mal, Interesse her vielleicht auch nicht nochmal nachhaken, wenn man das Gefühl hat, da irgendwie ist es irgendwie ein bisschen unlogisch oder so, aber da sagst du, in der Informationsbeschaffung selbst, um ein klares Bild zu geben, da bist du eher, ich sag mal, radikaler in dem Sinne vielleicht als die Kollegen, weil du sagst, nee, für mich ist wichtig, dass hier Offenheit ist, dafür zählt aber bei mir ein Handschlag auch so und wer das einmal verspielt und ich kriege das im Nachhinein mit, weil ich kann ja nicht jedem, wenn ich neue Aufgaben habe, sofort von vornherein immer alles überprüfen, aber wenn er das einmal verspielt hat, dann ist für mich schon, das mag ich dann nicht so in der Form.
Genau so ist es. Das ist, sag mal, da gehört auch Vertrauen dazu und wie gesagt, ich habe schon meine Filter eingebaut, wo ich weiß, wenn der kommt, die kommt oder sonst wer kommt, dass da gewisse Interessen mitlaufen im Hintergrund. Das ist auch in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz erwarte ich, dass man mir keinen Quatsch erzählt, sondern ich will da die Wahrheit haben. Als es zum Beispiel damals im Dezember mit dem Puma so schwierig war, die waren im Manöver, 18 Stück sind dann auch stehen geblieben, also komplette Einheit ist nicht mehr gefahren. Dann habe ich natürlich auch den Industrievertreter angerufen, was ist denn da los? Und bitte ehrlich, und gibt's keine, ich habe auch die Bundeswehr, mit der Bundeswehr gesprochen, was war da los? Ehrlich. Und die haben uns dann auch ehrlich erklärt, was passiert ist, beide Seiten. Und dann sage ich auch, okay, verstehe ich, war ein Sammelsurium, teilweise an menschlichen Versagen, technisches Versagen. Aber sagt mir dann aber auch bitte, was ist die Lösung? Wie gehen wir mit der Situation um? Das Ding ist jetzt einmal vor die Wand gefahren, okay, aber daraus kann man ja auch lernen. Und ich bin auch jemand, der gerne oder lieber nach vorne schaut wie nach hinten. Ja, aber ich will dann auch Offenheit haben, dass man mir erklärt, was ist da. Und ich will da nicht irgendwelche Ausreden oder sonst was, sondern ich will es ehrlich hören. Was habt ihr verzapft? Was hat die Bundeswehr verzapft? Und bitte jetzt ehrlich und nicht Schuldzuweisungen von rechts nach links und von links nach rechts. Hilft mir nicht. Ist zwar sicherlich eine Art und Weise, die nicht jeder so schätzt, aber am Ende des Tages hilft mir das nicht weiter, wenn ich hier mit blumigen Reden irgendwelche Informationen bekomme, die am Ende auch nicht stimmen.
Stichwort Lernen. Jetzt bist du ja schon eine Weile in der Politik unterwegs. War das schon immer so dein Vorgehen oder hast du so diesen Ansatz erst über die Zeit gelernt und hast vielleicht auch mal eine Entscheidung, wo du sagst, oh, da hatte ich jetzt aber einen blinden Flecken, da hätte ich mal noch irgendeine bestimmte Perspektive vorher hören müssen. Das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass ich jetzt irgendjemanden, irgendeinen Interessensvertreter oder irgendeine Perspektive nicht ausreichend beleuchtet habe.
Also wenn ich jetzt hier sagen würde, das ist mir noch nie passiert, dann wäre ich der erste Mensch ohne Fehler und sicherlich passieren auch bei mir mal Entscheidungen, die vielleicht falsch sind. Hatte ich auch als Bürgermeister, wichtig ist, dass du halt am Ende des Tages Leute um dich herum hast. Und da muss ich sagen, ich habe ein sehr gutes Team in Berlin, aber auch hier in Bamberg. Und ich hatte es auch schon als Bürgermeister. Menschen, die mich mit einer guten Kritik auch immer nach vorne gebracht haben. Und was ich für mich in Anspruch nehme, ist, dass ich absolut kritikfähig bin und auch Dinge auf den Prüfstand stelle, auch mich selber immer wieder auf den Prüfstand stelle und sage, mache ich das jetzt gerade richtig? Und ich hinterfrage auch meine eigenen Entscheidungen. Und sicherlich gibt es auch mal Entscheidungen, die falsch waren. Ja? Aber ich würde nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich das bewusst und vorsätzlich mache, sondern das war dann immer geschuldet der Erkenntnis, die ich in dem Moment hatte. Und ich habe aber auch kein Problem zuzugeben, da habe ich mich jetzt mal getäuscht und es war verkehrt.
Das ist ganz interessant, was du sagst. Das ist ja auch so, wie du es formulierst, die Entscheidungen waren falsch. Prinzipiell, und du sagst aber zu der Situation, als du das entschieden hast, war das nach bestem Gewissen aber die richtige Wahl. Genauso ist ja eigentlich eine gute Entscheidung. Also selbst dann war es trotzdem eigentlich eine gute Entscheidung, nur das Ergebnis hat sich leider nicht so gezeigt und einige Informationen waren zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht zugänglich oder wurden vielleicht auch mal anders interpretiert. Wir haben ja vorhin gerade gesehen, wie komplex diese Urteilsfindung ist, die du da leisten musst mit unterschiedlichen Interessensinhabern, nenne ich es mal. Und ich finde das immer ganz interessant, weil die Politik oder die Politiker haben ja prinzipiell so eine Nullfehler-Toleranz, also im Volk so gefühlt, ja. Also man müsste ja eigentlich perfekt sein. Keiner kann perfekt sein. Und die Frage ist immer so, wie gehe ich jetzt mit Fehlern um? Und wenn diese Haltung aber da ist, das führt ja auch dazu, dass Politiker nicht in der Lage sein sind zu sagen, Mensch, da habe ich mich vielleicht da geirrt. Und daraus lerne ich jetzt, ich würde das jetzt anders machen. Oder auch auf der Basis müssen wir jetzt auch eine Entscheidung in Frage stellen und anders entscheiden. Weil das denn als wankelmütig oder auch vielleicht, ne, so, das ist so ein bisschen, man ist da ja gefangen. Irgendwie einerseits möchte man ja, und du hast dich gerade auch gesagt, reflektieren und guckt sich an. Und wenn man aber dann zugibt, dass man sich da vielleicht auch das anders bewertet hat, was total menschlich ist und normal, was ja jedem passieren würde, selbst dem Besten, dann wird es irgendwie fast abgestraft eigentlich dann auch von den Wählern.
Ja, aber es liegt teilweise an uns selber, weil wir auch immer den Menschen so vorgaukeln, wir können alles, wissen alles und haben auf alles eine Antwort. Ich glaube, es ist auch kein Fehler, mal zu sagen, kann ich ihn im Moment nicht beantworten, da bin ich überfragt. Und ich kenne halt doch die einen oder den anderen Kollegen, die meinen, ich muss immer sprechfähig sein. Nein, ich muss auch mal sagen, sorry, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mich schlau machen. Ja, und nichts ist gefährlicher, wie wenn wir Menschen begegnen, die alles wissen, weil diesen Menschen gibt's nicht. Aber wir gaukeln das teilweise vor, dass wir da immer bei jedem Ding auf Höhe des Geschehens sind. Und da muss man ja auch mal den Mut haben zu sagen, nee, war ein Fehler, habe ich falsch eingeschätzt. Aber Politik versucht aber auch oft Dinge schön zu reden oder ich sage immer, wenn man sehr, sehr umgangssprachlich, Menschen zu vergackeiern, ja, dass man Blödsinn dann noch schön redet. Nee, da muss man sagen, sorry, war verkehrt, haben uns komplett getäuscht und das muss man neu bewerten und wenn ich es neu bewerte, würde ich zu einer anderen Entscheidung kommen. Man müsste halt auch so ehrlich sein und diese Ehrlichkeit fehlt uns halt zum Teil. Natürlich ist es auch schwierig, wenn man sich hinstellt und sagt, ich habe da einen Fehler gemacht. Sollte natürlich nicht so oft im politischen, beruflichen Leben passieren, aber natürlich trotzdem muss man das den Menschen zugestehen, dass er Fehler macht.
Genau. Und das ist ja so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Diese einerseits ich habe hier diesen Anspruch, dass das perfekte Menschen sein sollen, so nach Motto. Andererseits aber auch, und kein Verständnis dafür, wenn mal ein Irrtum passiert. Andererseits aber auch dann irgendwie die Politik, oder viele Politiker, die sich dann nicht trauen, auch aus diesen Gründen, oder halt eben auch sich dann vielleicht auch viel zu selbstsicher sind, weil sie eben nicht sich trauen zu sagen, das weiß ich nicht. Das führt ja dann auch zu einer falschen, ich sag mal, Bewertung der Informationslage. Wenn einer sich hinsetzen würde und sagt, ja, wisst ihr was, eigentlich merken wir doch eins, wir wissen es nicht. So, dass sich trauen zu sagen, würde ja dazu führen, okay, wir müssen noch was erreichen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, das führt ja zu super defensiven Entscheidungen ganz oft. Also, weil ja alles extrem abgeklopft werden muss. Alles muss am besten 110% pickepacke, ich sag mal, abgeschätzt sein und bewertet sein. Und Tobias, wir haben einen Staatsanwalt dabei gehabt, der hatte gesagt, es gibt ganz viele 50 plus X Entscheidungen. Also 50% plus X, so zwischen 100% sicher und dazwischen Range. Die kommen, also es dauert ja ewig und teilweise kriegt man da ja nie was dann hin, weil man sich nicht traut. getraut, dann diese Entscheidung zu treffen? Und du hast vorhin von Dringlichkeit gesprochen und manchmal ist der Zug aus dem Bahnhof. Dann ist es egal, ob ich die Entscheidung noch treffe, weil es dann eigentlich fast zu spät ist. Ne?
Ja, ich finde es richtig. Ja, ich finde es zum einen ein bisschen schizophren von uns Wählern. Ne? Also wie Andreas sagt, ne, zum einen erwarten die Menschen, ja, die müssen es doch wissen, ne? die da oben, die müssen mal sagen, wo es lang geht. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch, also fühlen sie sich dann auch irgendwie ein bisschen verarscht. Ne? Ich meine, man merkt es ja auch ein bisschen, wenn da jemand, wie du sagst, da irgendwas schön redet oder versucht da irgendwie so ein bisschen zu überbügeln, dass die Entscheidung nicht so toll war.
Richtig, ne? Aber wir müssen halt auch, da nehme ich jetzt mal unsere Zunft mal ein bisschen unter Kritik, dieses Textbausteine und dieses sowohl als auch. Menschen wollen eine klare Linie. Menschen wollen auch Führung. Menschen wollen eine klare Haltung. Also es ist meine Erfahrung auch als Bürgermeister gewesen. Ich musste einige Dinge durchsetzen, wo ich überzeugt war, dass es richtig ist, aber am Anfang meine Menschen in Strohlendorf oder Teile der Menschheit in Strohlendorf das anders gesehen haben. Dann muss man sich aber auch die Zeit nehmen, die Menschen mitzunehmen in solche Prozesse und sagen, okay, wo sind eure Sorgen, wo sind eure Ängste? Und dann versuchen wir gemeinsam jetzt einen Weg zu gehen, um eure Sorgen und Ängste im Prinzip ja als erledigt zu buchen. Ja, das, aber wenn die Antwort dann immer ist, ein Textbaustein, wo halt ja drin steht, ich will eine schöne Welt und alles muss besser und gut werden, ja, das wollen wir alle. Die Menschen wollen wissen konkret, wie wird es gut, wie wird es schön, was sind die Maßnahmen, die hier passieren müssen, damit wir in die neue Zeit mit wenig Sorgen und mit wenig Problemen reinkommen. Und da fällt mir halt auch auf, sitzt ja oft auch dann im Bundestag, da wird geredet, aber es wird nichts gesagt. Und da müssen wir halt hinkommen.
Kriegt ihr als Politiker die Möglichkeit, euch, ich sag mal, über so Sachen auch trainieren oder schulen oder weiterbilden zu lassen? Also wir hatten, eine der letzten Folge war Verlustaversion, psychologische, systematische Verzerrung der Menschen. Also 90% aller Menschen haben eine Verlustaversion. Das heißt, wenn sie zu etwas das Gefühl haben, sie verlieren etwas, dann kann man ihnen im gleichen Maße Gewinne vorhalten. Also es wird besser. Und trotzdem empfinden sie das als doppelten oder fast vierfachen großen Verlust. Das heißt, was du gerade gesagt hast, ist unheimlich wichtig und fehlt ja total auch oft vielleicht in der Schnelligkeit der Politik, sich mit den Ängsten, also mit dem Verlust zu einem Referenzpunkt, ja, Veränderung auseinanderzusetzen. Wir haben das Thema Tempolimit, dass egal, wie man jetzt dazu steht, ne, dass wenn man das machen will, muss man sich halt eben mit den Verlustängsten auseinandersetzen, weil das der Referenzpunkt ist, kein Tempolimit. So, und da reicht's halt eben nicht, wenn man ihnen die Vorteile vorhält, die dann vielleicht auch noch nicht mal richtig spürbar sind. Ne? Tobias hat mir auch so gesagt, also wie kann man da, sag ich mal, auch mit den Menschen dann, also dass diese Schulung, diese Konzepte zu verstehen als Politiker, weil das muss man ja auch irgendwie können, das ist ja nicht einfach, ne?
Ja klar, also wir werden da auch rhetorisch trainiert oder man kann das in Anspruch nehmen. Also die SPD hat da sogar eine Rhetoriktrainerin, die Reden analysiert im Anschluss, die auch teilweise Social-Media-Auftritte analysiert, um zu gucken, passt die Sprache, spreche ich mit meiner Rede auch die Menschen an? Also es macht ja keinen Sinn, also in dem Parlament beispielsweise, wenn ich eine Rede halte, dann halte ich die nicht für meine Kolleginnen und Kollegen, sondern ich halte die für die Menschen im Land. Und das heißt, ich muss die auch immer wieder ansprechen. Ich muss die mit reinnehmen in meine Rede. Ich muss da eine Verbindung aufbauen über die Kamera. Und weil ich rede ja für die Menschen, damit sie unsere Politik verstehen. Das heißt, klare, einfache Sätze. Das heißt, so wenig wie möglich für mich Fremdwörter. Ich kann mit Sprache trennen. Ja, und das wird auch oft passiert auch mittlerweile oft, dass man halt eine Sprache wählt, die viele Menschen nicht mehr verstehen. Und da fängt es ja schon an, wenn die Wortwahl schon nicht stimmt, ja, und ich Menschen da nicht in Prozesse mitnehmen kann, weil die schon vorher abschalten, weil sie es nicht verstehen. Was mir auch teilweise, wie gesagt, ich sitze da drin und sage, was wollte der jetzt sagen? Ich habe den selber nicht verstanden, habe Fachabitur und habe ein Studium. Und sage, ich habe den jetzt nicht ganz kapiert. Mhm. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir verständlich bleiben und dass wir vor allen Dingen Menschen in Prozesse mitnehmen. Und das ist natürlich schwierig. Das ist als in Bundespolitik natürlich noch schwieriger wie als Bürgermeister. Da kann ich natürlich viel mehr vor Ort mit den Menschen machen. Meine Erfahrung ist halt die, das ist sicherlich sehr zeitaufwendig, wenn du Menschen, bevor es zu Entscheidungen kommt, schon in Prozesse mit reinnimmst. Aber wenn du diesen Prozess der Entscheidungsfindung mit den Menschen abgeschlossen hast, beispielsweise auf der kommunalen Ebene, dann laufen die Baustellen rund, weil die Menschen dann mitgehen.
Ja, das zeigt auch die Entscheidungsforschung. Das zeigt grundsätzlich die Entscheidungsforschung auch, dass dieses Mitnehmen der Betroffenen und am Ende sind wir ja als Volk betroffen von den Entscheidungen, die ihr dann auch dort trefft, dass das wichtig ist. Und dass es vor allen Dingen gibt es ein ganz interessantes Phänomen. Selbst wenn ich mit deiner Entscheidung, die du jetzt im Bundestag oder irgendwo anders auch triffst oder ihr als Partei, als Koalition vielleicht nicht mehr einverstanden bin, wenn ich aber in den Prozess der Entscheidungsfindung integriert wurde, ich habe ein Verständnis, steigt meine Bereitschaft signifikant, dieses Entscheidungsergebnis zu tragen. Und das ist ja auch wichtig, weil Akzeptanz im Volk bedeutet ja auch, dass da kein, ich sag mal, hemmender Widerstand entsteht, Frustration vor allen Dingen oder auch diese Machtlosigkeit, Ohnmacht, wo man dann am Ende ins Extreme rutscht, ja, wenn man das irgendwie ewig fühlt. Und deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig in diesem Prozess, eben nicht nur die Leute mitzunehmen und eben auch die Transferleistung zu schaffen, das zu erklären. Weil jetzt haben wir bei Corona gesehen, was passiert, wenn vielleicht ein Virologe, obwohl der war schon, fand ich schon ziemlich gut, aber wenn jetzt ein Spezialist oder so ein absoluter Forscher jetzt in seinem Forscher-Slang, nenne ich es mal, versucht, einen Sachverhalt zu erklären. Ja, da steigt einfach keiner mehr mit. So, und was passiert dann im Bauch? Der hat dann das Gefühl, wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich mir halt eine Meinung. Gefällt mir jetzt, was er sagt? Oder gefällt mir der Typ? Sieht er gut aus? Gefällt mir die Gesamtsituation? Nein? Dann stimmt das auch nicht. So, und das ist natürlich das Problem, weil du dann abschaltest und eigentlich nicht mehr, du kannst ja nicht mehr inhaltlich bewerten. Ne?
Ja klar, weil die Menschen auch dann in der Regel die Sehnsucht haben nach einfachen Erklärungen. Ja. Aber die Welt ist halt leider nicht mehr so. Das heißt, ich muss immer mehr erklären, um Dinge verständlich zu machen. Ihr habt es ja vorhin schon gemerkt, allein so ein Beschaffungsvorgang bei der Bundeswehr, wer da alles mit reinspielt, wer da alles eine Meinung hat, was da alles zu beachten ist, das ist hochkomplex. Und das ist in allen Politikfeldern so. Das sind hochkomplexe Materien, die, wenn ich da was entscheide, hat das Auswirkungen auf andere Dinge. Ja, und ich muss es halt irgendwie trotzdem zusammendenken, was es schwierig macht, aber dann muss ich, aus der Nummer komme ich auch nicht raus. Aber dann muss ich eine Sprache finden, dass ich Menschen erkläre, warum es so ist, dass wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und da merke ich halt oft oder immer wieder, sagen wir oft nicht, aber immer wieder, da mangelt es einfach dran. Und wir machen uns dann teilweise auch das Leben vielleicht auch ein bisschen einfach, wenn dann, sagen wir mal, quere Rückfragen kommen, dass wir dann hier in Deutschland auch teilweise so ein Kastensystem aufmachen. Also du hast eine Frage zu Corona, eine kritische, bist du Corona-Leugner. Oh, du hinterfragst den Klimaschutz. Oh, du bist Klimaleugner. Du hast ein Problem mit sonst was, dann bist du der Leugner. Nein, diese Fragen müssen erlaubt sein. Und diese kritischen Fragen, die muss man auch ertragen. Und man muss auch sich diesen Dialog stellen mit den Menschen und sagen, wo hast du diese Information her, mit der du hier um die Kurve kommst? Wo hast du das her? Wen hast du da gefragt? Und man muss sich eben, das ist sicherlich sehr aufwendig, das kostet auch viel Kraft, versuchen Menschen hier ernst zu nehmen und einfach auch mal zu hinterfragen, wie kommst denn du zu so einer an und für sich schrägen Meinung? Und wo hast denn du diese Informationen her? Ja, also ich merke das in meinen Sprechstunden, das ist nicht einfach, das kostet auch viel, wie gesagt, Kraft, auch viel Körperbeherrschung. Ja, aber es ist notwendig, weil ansonsten wird halt Politik unverständlich und die Menschen gehen dahin, wo sie vermeintlich einfache Antworten auf hochkomplexe Fragen kriegen. Aber die heute mit einfachen Antworten um die Kurve kommen, die werden nicht die Probleme lösen. Die werden zum Problem dann.
Richtig, dann sind wir nämlich ganz schnell beim Populismus.
Genau.
Wie leicht oder wie vereinfacht kann man es machen, um trotzdem noch richtig zu bleiben? Ne? Und das ist so ein bisschen, diese Range müssen wir schaffen. Und da gibt es sicherlich Parteien, die haben diesen Anspruch nicht mehr, richtig zu bleiben, sondern die sagen einfach das, was sich in Anführungsstriche leicht und einfach anhört und mir irgendwie eine Sicherheit geben kann in dem Moment.
Ja, mich erinnert jetzt die Diskussion der letzten 2-3 Minuten ganz stark an unsere Folge mit Karin und Frank. Also wir hatten eine Folge, die hieß Nein, nicht so schnell. Und wir haben da sehr stark über den Entscheidungsprozess gesprochen und deren Philosophie war halt auch, also eine Entscheidung, ein guter Prozess, wo die Rollen klar verteilt sind. Also wer bereitet die vor? Wer sind die unterstützenden Personen, die Informationen quasi zuliefern und auch eine Person, die Informationen sortiert. Ne? Also du bist ja jemand, der Informationen ein Stück weit aufbereitet, sortiert, verdaubar macht, vielleicht auch zusammen mit deinem Team, die sagen, hey Andreas, schau mal, da ist noch eine Perspektive, die fehlt dir noch, hör doch nochmal den an oder schau mal, da kommt noch Person XYZ in deine Sprechstunde, ist extrem wichtig, weil mit der Entscheidung alleine ist es ja nicht getan. Ne? Am Ende gibt es eine Umsetzung danach und je besser deine Entscheidung vorbereitet ist, desto leichter fällt dir dann danach die Umsetzung.
Richtig. Und im parlamentarischen Verfahren,
also ganz viel Parallelen dazu.
Im parlamentarischen Verfahren haben wir auch noch, sagen wir mal, wir können noch eine Sicherheit einbauen in Beschlüsse und Entscheidungen. Das sind sogenannte Maßgabebeschlüsse, die wir dann fassen, wo wir dem Ministerium beispielsweise aufgeben, Berichtspflichten, dass man uns zeitnah, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, berichten lassen, was ist denn passiert? Sind wir auf dem richtigen Weg? Läuft das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Passen die Kosten und solche Dinge? Also wir flankieren dann auch Entscheidungen oft mit, wie gesagt, sogenannten Maßgabebeschlüssen, wo wir dann nochmal die Risikofaktoren, die wir sehen, benennen und über diese Risiken, die wir sehen oder vermuten, natürlich hoffen wir, sie nicht eintreten, aber berichtet bekommen wollen, damit wir eben auch dem Ministerium damit zeigen, da ist schon Interesse da bei uns und wir wollen dieses Projekt auch nah begleiten, obwohl natürlich das Ministerium als Exekutive mit der Ausführung betraut ist und ich als Parlament, als Legislative im Prinzip die Entscheidung zu treffen habe, machen wir es oder machen wir es nicht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, über Maßgabebeschlüsse kann man da auch nochmal eine Sicherheit einbauen. Das machen wir auch oft bei Beschaffungsvorhaben.
Ist das eher ein Monitoring, sag ich mal, danach sozusagen der Umsetzung oder ist es auch eine Reversibilität? Also könnte man theoretisch, wenn man sagt, so das läuft jetzt gar nicht so, wie wir eigentlich die Chancen und Risiken da besprochen hatten und so, wie es abgesprochen war auf der Entscheidungsgrundlage, wie wir getroffen haben, wir können das jetzt hier auch wieder rückgängig machen, also in einer gewissen Form.
Rückgängig machen sind Verträge schwierig, ja, weil in der Regel sind ja in solchen Verträgen, wenn was bei Beschaffungen schiefläuft, natürlich auch Strafen eingebaut und. Aber was wir zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal konkret den Fall Puma Schützenpanzer. Da haben wir jetzt einen Rahmenvertrag abgeschlossen über 229 Panzer. Das ist der Rahmen. Sofort beauftragt haben wir 50. Das heißt, den Auftrag haben die Firmen bekommen. Aber wir können bis, Februar nächsten Jahres können wir nochmal 61 nachziehen zu den Konditionen, wie wir sie vereinbart haben. Und natürlich macht man jetzt ein Nachziehen von weiteren 61 Schützenpanzern davon abhängig, ob das, was wir jetzt da reingeschrieben haben in Sachen, kriegt ihr die Qualität hin, kriegt ihr den Panzer so gehärtet, also von der Ausstattung her, dass er im nicht nur im Manöver, sondern auch im Einsatz funktioniert. Und darüber muss uns berichtet werden. Und damit geben wir auch natürlich das Signal an die Industrie, wenn ihr jetzt bei den 50 Blödsinn macht, dann werden die 61, die wir vielleicht wollen, auch brauchen, erstmal nicht kommen. Und das weiß auch das Ministerium. Wenn sie jetzt hier nicht liefern, wird eine weitere Auslösung von weiteren Schützenpanzern schwierig, weil da machen wir dann nicht mehr mit.
Finde ich ganz interessant, Tobias, was dir auffällt. So wissen, also klar, das fühlt sich alles, auch 50 Panzer wahrscheinlich bei dem, was das kostet, hört sich an wie eine Typ-1-Entscheidung. Aber wenn man jetzt mal das gesamte Volumen sieht, also Andreas, für dich, wir teilen immer in Typ 1, also Entscheidung mit sehr hoher Tragweite, kaum reversibel, macht man nur zu hohen Kosten. Gedanklich so ein bisschen die Tür mit einem Knauf, wenn die zufällt, komme ich nicht mehr rein. Ne? Und Typ 2 sind so Drehtüren. Ich habe so Reversibilität mit geringen Kosten. Das heißt, ihr baut da schon auch, gerade bei solchen großen Themen, dann eben so eine Maßgabenbeschlüsse ein, um halt eben eine gewisse, ich sag mal, mögliche Reversibilität zu haben. Ja, das ist, finde ich, ganz interessant.
Absolut.
Macht also dein Lieblingssport, Tobias, ne? So ein bisschen aus Typ 1, Typ 2 Entscheidungen zu machen.
Ja, genau, richtig.
Ganz cool.
Ich würde gern so mit dem Blick auf die Zeit so ein bisschen auf Andreas als Person rüberblenden. Wie entscheidet Andreas als Person? Und die erste Frage ist, die ich mir gestellt habe, du hast dich ja irgendwann mal für deine Partei, für die SPD entschieden.
Ja.
War das eine aktive Entscheidung oder ist es eher so eine Art Familientradition? Also wie und warum hast du dich dafür entschieden?
Also ich habe an und für sich so noch die klassische sozialdemokratische Biografie, weil ich bin aufgewachsen bei meinen Großeltern, weil ich eine alleinerziehende Mutter hatte, die 1967 im Prinzip mit zwei kleinen Kindern versucht hat, die zwei kleinen Kinder durchzubekommen. Meine Großeltern, Oma war Flüchtling, die kam aus Schlesien, hat alles in Schlesien verloren durch den Krieg, Haus und Hof. Mein Opa war Soldat und der kam mit einer ganz schweren Kriegsverletzung nach Hause. Der hatte also eine russische Kugel im Kopf. Und wenn du da als Kind bei den Familientreffen dabei warst, war Krieg, Flucht immer ein Riesenthema, was bei den Kaffeerunden, wenn Geburtstag oder sonst was gefeiert wurde, Thema war. Und es hat einen irgendwie geprägt, dass da irgendwie was eine ganz schlimme Zeit war, die im Prinzip ja meine Großeltern massiv betroffen und belastet haben. Und das hat mich geprägt. Und dann wurde bei uns auch viel über Politik geredet, obwohl bei uns keiner, ich war der Erste, der in eine Partei eingetreten ist. Aber das hat einen natürlich dann irgendwo schon geformt. Und vor dem Hintergrund hat irgendwann mal meine Mutter geäußert, da gibt's in meinem Haus oder meiner Wohnung einen, der mag Sozialdemokratie. Und irgendwann stand dann der Ortsvereinsvorsitzende der SPD im Türrahmen, hat abends geklingelt und hat gesagt, ich habe gehört, da wäre, und hatte mich eingeladen, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Und der Grund, warum SPD, ist natürlich auch dem geschuldet. Also ich bin noch die Generation der Willy Brandt, Helmut Schmidt. Und gerade die beiden haben mich total fasziniert, faszinieren mich auch heute noch von ihrer Art. Und ich muss auch frank und frei behaupten, sicherlich war das eine andere Zeit damals. Aber das waren Politiker mit einem Format, wie man sie selten erlebt. Und die Art und Weise, wie diese Partei auch jetzt, wir werden in den nächsten paar Tagen 160 Jahre alt, wie diese Partei sich in 160 Jahren bewiesen und gezeigt hat, vor allen Dingen auch im Kampf gegen Hitler, diese klare Haltung, ja, dass man dem Ermächtigungsgesetz nicht zugestimmt hat, wissend, es geht für mich um Gesundheit oder Leben. Und ich habe trotzdem die Haltung bewiesen, war wirklich für mich faszinierend. Und ich durfte in meinem Ortsverein auch zwei Genossen kennenlernen, die im KZ saßen, weil sie Sozialdemokraten waren. Die haben der Partei nicht abgeschworen. Die sind ins KZ gegangen. Und das ist etwas, wo ich unwahrscheinlich viel Achtung vorhabe. Und ich muss auch sagen, wenn ich in den Fraktionssaal gehe, und das sind beispielsweise auch die aufgelistet, die damals gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, da geht einem schon immer wieder ein bisschen Ehrfurcht durch den Körper, wenn man diese Menschen sieht oder liest und vor allen Dingen die Haltung, die sie hatten. Und Otto Welz, der damals die große Rede gegen Hitler gehalten hat, ja, das sind Menschen mit so einer Haltung, und es ist für mich also etwas, was mich total angezogen hat und wo ich total Respekt vor habe und was mich auch ehrfürchtig macht, wenn ich in diesen Fraktionssaal gehe, weil ich weiß, da wurden ganz, ganz wichtige Entscheidungen immer wieder getroffen, und sie waren in der Regel immer fürs Land.
Also historisch verbunden mit einem sehr prägenden Einfluss auch auf dich. Ich werde jetzt mal ein bisschen spitze, vielleicht ein bisschen kritischer, Andreas, jetzt sage ich mal so, ist es jetzt so, bist du mit allem, was deine Partei sagt, immer zufrieden? Ich habe mal so einen Spruch gehört, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Der hat gesagt, mit dem Wählen oder mit der Partei, für die man sich auch, ich sag mal, entscheidet, ne, da ist es wie mit einem Bus manchmal, wenn ich irgendwo hin will. Der Bus fährt selten genau vor die Tür, so, wo ich hin will, aber deswegen steige ich ja trotzdem in einem Bus und fahre in die Richtung und halte dort an oder steige da aus bei der Haltestelle, die am nächsten dran ist, wo ich hin will. Ist das auch so mit deiner Partei, oder sagst du, nee, also die hält wirklich, der Bus der SPD, der hält immer genau dort, wo ich hin will? Also, wie, weißt du, was ich sagen will? Bist du da immer mit allem zufrieden, oder wie gehst du mit inneren Konflikten vielleicht auch um, wo du sagst, na, das sehe ich nicht so, das ist ein bisschen anders in der Tendenz, und wie ordnet man sich da vielleicht ein, wie laufen da auch Entscheidungen ab? Wie ist Andreas Schwarz dann mit seiner SPD sozusagen in der Entscheidung?
Also, wenn das einer behauptet, dass alles, was seine Partei richtig oder macht, richtig ist und einem gefällt, dann würde ich auch sagen, erstmal Vorsicht an der Bahnsteigkante. Dann ist der entweder total verblendet oder, weil das gibt es nicht. Es gibt keine Partei kann das liefern, was einer oder was man sich da persönlich vorstellt. Und natürlich gibt es auch Entscheidungen, wo ich mit meiner Partei hadere. Die dürfen natürlich nicht von elementarer Bedeutung sein. Also elementar wäre für mich jetzt beispielsweise, ich war heute früh in einer Schule, also ich bin jetzt 40 Jahre in dieser Partei und ich werde in dieser Partei bis zu meinem Tod bleiben. Ich werde diese nie verlassen, außer sie wird rechtsradikal. Ansonsten finde ich, ist das Leben halt ein Kompromiss, und man muss halt auch dann Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. Wie gesagt, ich würde sie nie akzeptieren, wenn die Partei jetzt plötzlich rechtsradikale Tendenzen hat, antisemitisch wird oder ein Problem hat, dass unsere Welt bunt ist, dann bin ich raus. Aber die Gefahr sehe ich bei dieser Partei nicht, weil das hat sie in 160 Jahren bewiesen, dass sie eben genau für Grundrechte steht, für Freiheit steht und auch für Gleichberechtigung steht. Aber natürlich gibt es auch Entscheidungen, die einem nicht gefallen. Die passieren auch bei Bundestagsentscheidungen. Dann hast du die Möglichkeit, du kannst es ja in der Fraktion sagen, was dir nicht gefällt. Wenn du mal gegen was stimmen willst, auch das ist möglich. Solltest natürlich nicht so häufig machen. Aber dann musst du das beim Fraktionsvorsitzenden anmelden und sagen, ich kann bei der Entscheidung nicht mitgehen, aus den und den Gründen. Dann kriegst du in der Regel ein Einzelgespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden, wo er dich nochmal auf Herz und Nieren testet, ob das wirklich dein Ernst ist. Und ansonsten hast du halt dann deine Entscheidung zu treffen. Und ich sage halt immer, das Leben ist ein Kompromiss. Und auch die Mitgliedschaft in einer Partei ist am Ende ein Kompromiss, weil die mit Sicherheit nie alles so macht, wo ich sage, da bin ich jetzt 100% überzeugt. Aber die Richtung stimmt.
Ja, perfekt. Nee, sehr, sehr interessant. Also das glaube ich, deswegen wäre ich zum Beispiel kein guter Politiker. Erstmal bin ich nicht ein sehr guter Diplomat und zweitens bin ich sehr perfektionistisch veranlagt. Das heißt, meine Tendenzen dahin, einen Kompromiss einzugehen, sind da nahezu gegen null. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch in der Gruppe gut entscheiden kann, aber ich bin schon, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Sache super überzeugt bin, dann ist da wenig Luft links und rechts. Das habe ich schon oft auch gemerkt. Und damit würde ich ja ständig, selbst wenn ich in die richtige Richtung zeige in einer Partei, ne, würde ich da wahrscheinlich auch in der Partei stehen. Ständig in Konflikt kommen und diese, also das heißt auch für uns, Tobias, auf den Transfer, ne, also in so einer, ich sag mal, in so einer Entscheidungslage muss ich einfach super kompromissfähig sein und auch in der Lage sein zu verstehen, in Anführungsstrichen, also immer, solange der Pfeil immer noch in die richtige Richtung zeigt und es nicht gegen Grundwerte und Prinzipien geht, mal gewinnt man, mal verliert man vielleicht so, ne, so ein bisschen auch und trotzdem trage ich das aber mit, also ich bin jetzt auch Teamplayer und sag, naja, wenn wir jetzt nicht einen 4-4-2 spielen, weil ich gerne, weiß ich nicht, ein 3-3, also jetzt darf ich mich nicht verzählen, 4 oder so spiele, weißt du, also von der Taktik her, die Taktik ist anders, als ich es will, spiele ich trotzdem mein Bestes, wenn das so ist, so nach dem Motto, ne? Also ich gebe mein Bestes auf den Platz, auch wenn die Taktik vielleicht nicht das ist, was ich jetzt will, aber ich liebe immer noch den Verein, ich liebe immer noch die Richtung, wir spielen immer noch nach vorne und nicht nach hinten und so weiter. Also so stelle ich mir das vor. Das ist auch nicht einfach, oder? Ich meine, du musst ja leidenschaftlich für deine Prinzipien einstehen und trotzdem hier und da Kompromisse gehen. Also ich stelle mir das schwer vor. Und auf bundespolitischer Ebene ja noch mehr, ne? Also das ist ja wahrscheinlich noch stärker dann.
Ja, da bist du ja noch mehr im Team. Als Bürgermeister konntest du ja, sagen wir mal, vieles vorgeben. Während jetzt hier in einer Bundestagsfraktion mit 206 Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich am Ende, bist du ein Zahnrad in dem Getriebe. Ja? Mhm. Und natürlich musst du mit denen auch teilweise mit Dingen leben, wo ich sage, das würde ich jetzt persönlich vielleicht anders, wenn man mich jetzt alleine fragen würde, anders entscheiden. Aber da finde ich auch für mich oft den Weg, dass ich sage, ich bin ja nicht überall der Fachpolitiker. Und da muss ich mich auch dann teilweise mal auch auf die Meinung verlassen von Kolleginnen und Kollegen, genauso wie die sich ja bei mir auch darauf verlassen müssen, wenn ich einer Beschaffung zustimme, dass wir das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Und so muss ich natürlich auch einem Gesundheitspolitiker, Politikerin vertrauen, aber vielleicht auch einem Finanzpolitiker und Politikerin vertrauen. Und ich muss auch bereit sein, einen Kompromiss einzugehen und sagen, okay, ich hätte es anders gemacht, aber meine Fachleute kommen halt zu einer anderen Überzeugung. Okay, dann trage ich das mal mit.
Ja, das sind Entscheidungskaskaden, ne, nennt man das so, also oder auch Informationskaskaden, wo man dann man sitzt dann da und schaut sich dann im Endeffekt also die Informationslage an. Sie wird ja auch erklärt, aber der Experte in dem Fach vielleicht auch unten auch aus der Partei oder der Kollege, den respektiert man in dem Form natürlich auch für sein Wissen und dementsprechend ist man dann auch bereit, auch wenn man vielleicht selber erstmal zu einem anderen Schluss kommt oder auch ein anderes Bauchgefühl manchmal hat, das kann ja auch unterschiedlichen Sachen kommen, aber bereit, das mitzutragen. Ne? Das ist so, das ist das Prinzip und das muss man sich einfach auch mal vorstellen. Das ist als Politiker ja nicht nur in der eigenen Partei so, ja nicht nur selber so, dann hast du ja vorhin auch noch gesagt, man irrt sich auch mal und jetzt komme ich ja eigentlich schon auf Bundesebene in der Koalition rein, wo ich ja schon grundsätzlich in einem Kompromiss-Korsett eigentlich arbeite. Ja, das heißt also, ich habe ja schon mal maximal, jetzt nehmen wir mal Zahlen, immer nur, wenn ich 100% meiner Meinung durchkriege, komme ich nur auf, weiß ich nicht, 80% von dem, was ich will. Ja, also wenn wir uns in der Partei perfekt einig wären und ich auch noch alles richtig mache, muss ich ja immer noch einen Kompromiss in der Koalition eingehen. Und das muss man sich natürlich auch vorstellen. Aber ich finde das auch wichtig, weil man ja so auch irgendwie so ein bisschen die Extreme rausnimmt. Ja, also das ist ja durch diese Kompromissfähigkeit, man ist natürlich die Gefahr des faulen Kompromiss da, aber man, ich sag mal, man flacht ja auch ein bisschen die Extreme ab, ja, dass jetzt, sage ich mal, nicht eine Partei ihren Extremismus in jeder Form durchregieren könnte, ja, ob jetzt grün, rot, schwarz, was auch immer ist, ne, also das ist ja so ein bisschen, dadurch wird's ja ein bisschen demokratischer am Ende, finde ich auch ein bisschen. Absolut. Und das muss man aber auch aushalten können, ne, das ist so, da ist dann alle was dabei beim Fest, nicht jeden.
Ja. Also ich sage immer, der Kompromiss ist der Diamant der Demokratie. Und Problem, ja, weil ich habe es auch heute, das sind meine Standardsätze. Wenn ich auf die Welt komme, beginnen die Kompromisse. Und je älter ich werde, umso mehr muss ich machen. Also wenn ich mir eine Partnerin suche, fangen schon die Kompromisse an, weil ich werde mein Leben nie mehr so leben können, zu zweit, wenn ich alleine bin. Wenn ich arbeite, habe ich Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, ich muss Kompromisse machen. Wenn ich Dinge mir kaufen will und ich bin jetzt nicht ein Supermilliardär, muss ich Kompromisse machen. Warum ist der Kompromiss nur in der Politik ein Riesenproblem oder ein Eingeständnis von Versagen, obwohl das ganze Leben getragen ist von Kompromissen? Und das muss man halt auch Menschen immer wieder sagen, Leute, und das sage ich auch in jeder Veranstaltung, wenn ihr 100% SPD wollt, dann müsste sie nur zu ungefähr 50% wählen. Dann kriegt ihr alles, was wir in unserem Parteiprogramm haben, kriegt ihr 1:1. Wenn ihr uns aber in Koalitionen schickt, und ihr erwartet natürlich auch, dass eine Partei mit Wahlergebnissen professionell umgeht. Und das heißt, ich muss dann Koalitionspartner suchen. Dann muss auch klar sein, wenn man uns in solche Koalitionen schickt, dann ist am Ende ein Kompromiss die Lösung. Weil wenn ich jetzt diese Dreierkoalition mir anschaue, kommen da drei Parteien von völlig unterschiedlichen Richtungen, mit völlig teilweise unterschiedlichen Ansichten bei Finanzpolitik, bei Klimapolitik oder bei Sozialpolitik. Und die Kunst ist jetzt, das so zusammenzubinden, dass am Ende fürs Land Fortschritt rauskommt. Aber das ist dann der Kompromiss. Und die Frage ist, wie gut sind die Akteure? Wie viel Vertrauen haben die, dass sie sich da wirklich auch zutrauen, dem anderen auch mal ein Zugeständnis zu machen und sagen, okay, in dem Bereich, liebe SPD, sozial seid ihr stärker, mit Renten könnt ihr euch besser aus wie wir von der FDP, dafür können wir vielleicht besser Unternehmenssteuern machen, ja, und die Grünen können ganz, ganz toll Klimapolitik machen oder Energiepolitik, und da muss man sich halt auch in einer Koalition, das ist sicherlich eine Herausforderung, weil wir müssen uns ja dann immer wieder alle 4 Jahre wählen lassen, und dann sind wir ja wieder dann die Individualisten, aber jetzt sind wir mal für eine Zeit lang Freunde und versuchen fürs Land das Beste zu erreichen. Und das ist dann der Kompromiss.
Bevor wir, Tobias, eine kleine Zeitreise machen, ich will nur noch einen Wurf machen aus der Entscheidungstheorie. Es ist wissenschaftlich von Nobelpreisträgern, also wirklich Konsens auf der Welt, nur mal so, wenn wir das jetzt hier so hören, dass diese Multiperspektiven übereinander zu legen, was wir als Kompromiss sagen, dieses Ablassen von einem, ich sag mal, einer Perspektive, dieser 100% Optimum, dass dieses Übereinanderlegen der Perspektive, wenn man das richtig macht, jetzt mal unabhängig von Politik, immer zu einem besseren Ergebnis führt. Das ist Stand der Wissenschaft absolut einer der besten Möglichkeiten, der Entscheidung besser zu machen. Also neben Bildung, ja, spezifisches Expertenwissen in die Entscheidung reinzubringen, ist es immer so, dass wir mehrere Perspektiven wollen. Und wir wollen Diversität. Wir haben das in einem Podcast gehabt, dass wir Diversität wollen. Und das ist Diversität. Par excellence, auch wenn sie, und Diversität bringt auch Reibung. Und diese Reibung sollte man auch wertschätzen. Ja, das ist, und natürlich habe ich eine andere Meinung als mein Partner. Ich habe sogar eine andere Meinung als Tobias, ganz oft sogar. Ja, und aber mich bereichert diese Meinung aber auch, die er hat, auch wenn sie mich manchmal auch stört. Ja, und zusammen sind wir dann doch irgendwie besser als alleine, oder?
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt.
Wenn um uns herum nur Menschen wären, die immer das Gleiche sagen und denken, was man selber denkt. Das bringt einen ja auch nicht weiter. Ja, und man muss sich ja auch entwickeln. Gerade jetzt in dieser Zeit, die ja so fordernd ist, brauche ich unwahrscheinlich viel, viel Entwicklung und natürlich auch viel mehr verschiedene Blickwinkel auf Problemlagen. Und deswegen werbe ich immer dafür, liebe Leute, der Kompromiss ist nichts Schlimmes. Das ist was Tolles, weil der gehört zum Leben.
So, jetzt brennt mir seit Minuten eine Frage unter den Nägeln und mit jedem Mal Nennen vom Kompromiss wird die stärker. Mhm. Andreas, du bist jetzt als Politiker viel unterwegs. Ja. Es wollen ständig Leute was von dir, hast mit Sicherheit auch mal neben der Politik noch ein Privatleben, hoffe ich, und musst irgendwie ständig priorisieren. Also wie entscheidest du dich, wer oder was deine Zeit bekommt? Also wie machst du da die Kompromisse?
Also ich merke das gerade, also wir sind heute den Kalender durchgegangen, weil ein paar Termine anstehen und wir kommen jetzt irgendwo so Mitte, Ende Juli raus, wo man jetzt noch was machen kann. Mein Problem ist, ganz ehrlich bin es sicherlich eine meiner großen Schwächen, auf der anderen Seite für die Menschen natürlich eine große Stärke, dass ich nicht Nein sagen kann und oft versuche, vieles miteinander gleichzeitig oder hintereinander hinzubekommen. Dieses Priorisieren von Terminen, das ist für mich wirklich eine Schwierigkeit, weil ich wirklich versuche, Aber ich merke das auch, das geht natürlich auch an die Substanz und an die Kraft, dass man versucht, jedem die Chance zu geben, die Zeit zu schenken. Ganz oben, und da wäre ich momentan auch ein bisschen, sagen wir, Anführungszeichen radikaler. Ich habe noch eine kleine Tochter mit 10. Und ich weiß, dass ich mich bei meiner Valentina irgendwann mal entschuldigen muss. Und ich möchte nicht, dass die Entschuldigung zu groß wird. Sondern ich möchte, und da nehme ich mir jetzt auch mittlerweile auch mal gerade an Wochenenden, weil ich bin ja geschieden, muss aber sagen, ein hervorragendes Verhältnis mit meiner Ex-Frau. Aber ich möchte auch Zeit mit meinem Kind haben. Und das hat jetzt für mich, das ist jetzt etwas, wo ich seit ein paar Monaten stärker priorisiere, weil ich einfach sage, und das wurde mir jetzt so bewusst, ich habe, wie gesagt, jetzt ist sie 10 und du hast an vielen Lebenspunkten von ihr keine Teilhabe gehabt. Bedingt auch durch Scheidung, bedingt natürlich auch dadurch, dass ich nicht da war und oft in Berlin oder sonst wo unterwegs bin. Aber da wäre ich jetzt im Moment ein bisschen egoistischer und das ziehe ich auch durch, weil ich einfach sage, mein Kind hat eine unwahrscheinlich hohe, die höchste Priorität in meinem Leben. Und natürlich muss ich Familie und Beruf unter den Hut bringen. Und da weiß ich auch, was da Frauen oft leisten, gerade Alleinerziehende. Aber da versuche ich jetzt eine hohe Priorität zu setzen und auch Entscheidungen zu treffen. Und sage, nee, der Sonntag gehört meinem Kind. Und die nehme ich jetzt nicht zu einer Veranstaltung mit, weil wir wollen auch mal was zusammen machen.
Da kann ich nur sagen, gute Entscheidung.
Ja, absolut.
Ja, sehr gute Entscheidung. Ja, und wir haben da eine Folge im Angebot, ja. Andreas. Also wir haben eine Folge zum Thema Priorisieren gemacht. Wenn dir im Zug nach Berlin mal langweilig ist und du liest irgendwie gerade furchtbar langweiliges Dossier oder irgendwas, ja. Hörst du mal bei uns rein in die Folge zum Thema
Priorisieren. Ich habe das Gefühl, die Hell-Yeah-Methode, die ist schon angekommen.
Ja, die Hell-Yeah-Methode ist auf jeden Fall angekommen, weil die Zeit mit der Tochter macht sehr viel Hell-Yeah. Okay, Abschlussfrage, bevor wir wirklich den Deckel auf die Folge machen. Wir haben im Podcast ab und zu mal so eine KI, die uns ab und zu mal so einen kleinen Einwurf macht. Jetzt machen wir eine kleine Zeitreise zum Schluss. Wir reisen mal 2 Jahre vorwärts ins Jahr 2025. ChatGPT ist in Version, keine Ahnung, 10 oder irgendwas. Und unsere KI, die ist trainiert, Politiker bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Nimmst du die Hilfe einer KI an oder sagst du, nee, also dem traue ich nicht so ganz über mich?
Also wenn ich weiß, wo die Quelle herkommt und wer dieses Ding speist, kann ich mir das vorstellen. Und ich hatte da unlängst in Indien, habe ich da einen Schweizer Abgeordneten kennengelernt, der zusammen mit einem IT-Professor an so einem Prozess oder auch eine App-Entwicklung arbeitet, um politische Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Und also ich kann mir schon vorstellen, ich habe auch mal ChatGPT getestet. Also das hat schon teilweise einen hohen Standard. Also ich habe beispielsweise einen Instagram-Talk gemacht mit einer der führenden KI-Forscherinnen hier aus Bamberg, der Frau Professor Ute Schmidt, und habe dann ChatGPT gebeten, bitte bereite mich für so ein Interview vor. Welche Fragen kann ich der KI-Forscherin stellen in Sachen KI? Und ich konnte das, was hier ChatGPT mir vorgeschlagen hat, konnte ich also wirklich verwenden. Deswegen glaube ich, um diese Entwicklung kommen wir nicht drum herum. Die künstliche Intelligenz wird eine Riesenrolle spielen in unserem Leben. Was mir im Moment Sorge macht, aber wirklich richtig tiefe Sorge ist, es gibt keine Spielregeln für diese Verfahren. Das heißt, da agiert im Moment der freie Markt. Und das macht mir am Ende des Tages massiv Kopfzerbrechen, wenn wir keine Spielregeln haben. Und wir wissen auch, dass es schon Länder gibt, denen moralische Fragen, ethische Fragen ja etwas an der Hutschnur vorbeigehen. Und selbstlernende Systeme sind am Ende eine Gefahr, weil die unser Wissen auf den Kopf stellen können. Und die Herausforderung für die Menschen wird in Zukunft sein, zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Bloß im Moment laufen wir da in eine Entwicklung rein, die überhaupt nicht geregelt ist.
Was du sagst, finde ich ganz interessant. Ich würde das vielleicht ein bisschen nochmal, also aus meiner Sicht ein bisschen sortieren. Ich sehe das auch ein bisschen in Form einer Gefahr. Ich weiß nicht, ob die KI die Gefahr selbst ist oder eher das, ich sag mal, unsere Unfähigkeit noch in unserer Welt heutzutage, ich sag mal, zu verstehen, woher Informationen kommen und oder wie die, ich sag mal, die Quellen sind, sowas zuzuordnen. Also so eine Art, ich nenne es mal Bewusstsein oder Kompetenz, auch digitale Kompetenz, die wir uns irgendwie nicht angeeignet haben. ne, in einer gewissen Form jetzt, warum auch immer. Und da kann natürlich so eine, ich sag mal, so ein Tool sehr schnell unreflektiert genutzt werden. Und wenn da natürlich kein Infragestellen, kein Auseinandersetzen mit ist, dann ist sicherlich auch schnell mal Tür und Angel geöffnet für, ja, ich sag mal, eine Meinungsbildung, die vielleicht ungewollt ist und die auch beeinflusst werden kann, ne? Und so eine tief lernende Netze sind dann teilweise, dann gibt's ja auch ein klares Paradoxon, wo dann der Mensch selber nicht mehr versteht, woher das kommt, also von bis zur Halluzination. Und das ist also ein bisschen eine Gefahr, weil so ein Gewöhnungsprozess, Tobias, habe ich schon auch, wenn ich das ChatGPT nutze, dass man schon, ach naja, das wird schon stimmen, ne, so in einer gewissen Weise, und man sich immer wieder kontrollieren muss, naja, das ist auf der und der da, ist das wirklich realistisch? Also das ist schon ein Thema. Ich weiß halt nicht, wie man das regulativ machen will, ohne halt den Fortschritt zu nutzen. Da muss ich auch sagen, da bin ich auch ein bisschen befragt. Und
das ist äußerst schwierig.
Wollen wir jetzt, glaube ich, mal
der freie Markt ist sicherlich kein guter Regulator für so ein Thema. Das halte ich nicht für sinnvoll. Ich meine,
muss ich mir dann nur noch überlegen, ob ich dem KI-Forscher dann KI-gemachte Fragen stelle oder weiterhin wie heute. Also die Fragen heute waren alle menschlich ausgedacht. Andreas.
Wollen wir mal einen Transfer? Ja, genau, Andreas, wir machen mal einen Transfer so bis am Ende, also dem Tobias und ich, aber du kannst auch einen Transfer. Vielleicht hast du auch was mitgenommen von uns, wo du sagst, was ist eigentlich aus unserer Perspektive heraus für dich ein Transfer, wo du sagst, das kann man vielleicht aus Entscheidungen in der Politik für uns, für unsere Zuhörerinnen auch mitnehmen.
Dass man vielleicht ja noch mehr erklären muss, dass auch solche Podcasts, wie wir jetzt hier machen, unwahrscheinlich gut sind, auch mal, sagen wir, die Situation, aus der wir als Politiker arbeiten, abwägen, entscheiden, um die einfach hier auch Menschen mal näher zu bringen und auch zu zeigen, wir sind auch nur Menschen. Ja, und das wurde mir jetzt auch in dem Gespräch immer mehr oder auch so bewusst, dass wir Menschen sind, dass wir Fehler machen. Und was mich auch, sagen wir mal, gefreut hat, war, dass ich hier auch so offen, ja, das auch mal sagen konnte, dass auch uns teilweise Fehler passieren und dass wir das vielleicht auch mitnehmen sollte in die eigene Arbeit, damit auch offener und noch viel ehrlicher umzugehen. Wir wissen nicht alles, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, aber es geht auch mal was schief.
Super. Ja, wir haben hier in einer der ersten Gastfolgen einen Begriff geprägt, nach vorne irren. Was sich auf ersten so ein bisschen als Fehler und falsch anhört, ist aber eigentlich ein Motto für Entscheidungsfindung in der Komplexität. Also weil so viel Ungewissheit und Unsicherheit da ist, müssen wir in einer gewissen Form Entscheidungen treffen, um an neue Informationen zu kommen, und müssten auch in der Lage sein, unsere Entscheidung zu revidieren, und dürfen halt eben auch Fehler machen, weil die dazu führen, am Ende daraus zu lernen. Sicherlich ist das der Anspruch in der Politik deutlich höher. Dafür sind aber auch dort Menschen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Trotzdem glaube ich, dass dieses Bewusstsein sowohl in der Politik, glaube ich, ein besseres wäre, dass man sagt, okay, ich traue mich da auch mal was. Und aber auch bei den Wählern, man weiß, da wird schon nach bestem Gewissen gehandelt, und es kann nicht sein, dass alles hundertprozentig immer richtig liegt. Und das ist auch, jetzt komme ich mal gleich zum Transfer für mich, Tobias, denn das sehe ich nämlich auch, dass am Ende der Kompromiss bedeutet, dass vielleicht keiner hundertprozentig zufrieden ist. Ja, und mit diesem Bewusstsein muss man auch reingehen in sowas. Also wenn wir zusammen leben wollen, gemeinschaftlich die Vielfalt schätzen, dann müssen wir auch mit dem Kompromiss leben. Und ich finde das gar nicht so traurig, weil den Kompromiss in der Beziehung, du hast das auch, Andreas, angesprochen mit der Frau und so, den Kompromiss gehe ich sogar gerne. Auch wenn es vielleicht heißt, von meinem 100% Maximum am Anfang abzugehen, aber ich bin ja freudig darüber, wie glücklich dann auch meine Frau darüber ist oder mein Kind oder auch wer auch immer in der Familie, wo ich Kompromisse mache. Und das bringt dann uns am Ende alle ja eigentlich einen Lebensraum, der viel, viel schöner ist. Also dieses Kompromisse finden, eigentlich mal positiv zu konnotieren, halte ich für einen guten Transfer. Und was ich auch für einen guten Transfer finde, ist, dass man am Ende nicht mit allem übereinstimmen muss, vielleicht, wenn man in so einer, ja, in einem Team, in der Mannschaft, auf Arbeit, in der Familie, dass aber, wenn die Richtung stimmt, ja, und es keine grundsätzlichen Prinzipien und Werteverfehlungen gibt, man auch in der Lage sein muss, mal was mitzutragen, wo man auch nicht hundertprozentig immer der Meinung ist. Und auch dann mal auf die Experten vielleicht hört, die sich diesen Ruf auch, ich sag mal, gut begründet erarbeitet hat. Auch wenn man das vielleicht mal eine andere Meinung ist. Das ist so ein bisschen meine Lessons learned.
Gut, dann schließe ich mal ab mit meinem Transfer. Ich nehme drei Sachen mit. Also ich hatte vorher schon relativ viel Respekt vor Menschen, die Politik machen, die Bundestagsabgeordnete sind. Viele schimpfen ja, aber ich finde es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Du hast heute nochmal, hast es geschafft, dass nochmal eine Schippe Respekt draufkommt. Wenn ich mir angucke, wie so eine Entscheidung gemacht wird, wie du auch den Prozess nochmal ein bisschen beschrieben hast. Also ihr macht es euch da echt nicht leicht, und also da steckt schon viel dahinter. Also das ist jetzt nicht irgendwie, entscheide mal, weil ich gerade so lustig bin oder weil ich halt Politiker bin, weil ich es kann. Das ist das Erste, was ich mitnehme. Das Zweite ist das Thema Kritikfähigkeit. Du hast ein paar Mal kam das so raus. Also zum einen, wo du sagst, es kann jeder zu dir kommen mit einer zusätzlichen Perspektive, auch dein Team, die dann sagen, ja, Andreas, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Entscheidung war oder Andreas, ich weiß nicht, ob du gerade richtig unterwegs bist. Da fehlt dir vielleicht eine Perspektive oder da ja, läuft jetzt vielleicht in so eine kognitive Verzerrung rein oder auch das, was du gesagt hast mit, naja, da kommt jemand und der stellt jetzt was zum Klimaschutz in Frage oder der stellt eine Corona-Maßnahme in Frage und eben nicht zu sagen, ja, das ist ein Spinner, das ist ein Depp, das ist ein Leugner, das ist was weiß ich was, sondern erstmal zu hören, okay, was steckt denn dahinter? Mhm. Ne? Und dann ganz klar, also auch das Thema Kompromiss. Ich würde jetzt mal behaupten, vor der Folge ist Kompromiss immer was nicht Ideales. Ja. Ne? Also das ist so die schlechteste aller Optionen. Aber du hast mich da echt ins Nachdenken gebracht, dass ein Kompromiss, also erstens, dass im Leben ja ständig Kompromisse passieren. Und das Thema, naja, es können ja nicht alle gleichgeschaltet. Also wenn du diese unterschiedlichen Perspektiven, Meinungen, Werte hast und die da ausverhandeln musst, dann muss ja am Ende zwangsläufig immer ein Kompromiss rauskommen. Und Kompromiss ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass das gut gelaufen ist, dass wir unterschiedliche Perspektiven versucht haben, übereinander zu bringen, dass wir eben nicht alle gleichgeschaltet sind. Das ist so mein größtes Learning für
heute. Genau, und die Vielfalt bedarf ein Kompromiss. Das ist auch für mich eigentlich, das habe ich so in der Form noch nicht zusammengebracht. Ne? Also das wirkt irgendwie in der Rückschau total klar. Aber es ist ja Familie, Freundschaft, Freundeskreis, alles. Ich meine, natürlich alles sieht ein Familienfest, ein Freundesausflug, ein Urlaub mit den Freunden oder was auch immer man das macht, ist immer irgendwo ein Kompromiss, wo am Ende nachher aber trotzdem alle glücklich sind mit. Oder glücklicher vielleicht sogar, als wenn nur einer das durchsetzt, was er will und alle anderen, ich sag mal, müssen die Lösung dann fressen.
Genau, wie in unserer ersten Folge Peter, der Chef, der zu Kuckert fand. Ne?
Das war kein Kompromiss. Nee, auch wenn das war dann nach am Ende, das war ein fauler Kompromiss, der nicht ausgesprochen war. Ja, genau.
Gut, ja, wieder viel gelernt, Andreas. Vielen, vielen Dank. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, was du unseren Hörern noch irgendwie ans Herz legen magst?
Also, was ich ans Herz legen mag, hört euch diese Podcasts an. Ich war jetzt wirklich auch über die Art und Weise, wie wir dann miteinander geredet haben, also wirklich total positiv überrascht. Das war wirklich sehr, sehr menschlich, aber auch sehr tiefgehend. Das war jetzt nicht ein bisschen so an der Oberfläche rumkratzen, sondern ihr habt euch da wirklich unwahrscheinlich viel Gedanken gemacht zu einem, sagen wir mal, relativ nüchternen Thema an und für sich. Und da will ich euch gerne gratulieren dazu und macht so weiter. Und ich werde mir jetzt eure Podcasts mehr und mehr anhören.
Tipptopp, das ist geht runter wie Öl. Freue ich mich.
Genau, geht runter wie Öl und vielen Dank für deine Offenheit, Andreas. Du hast ja auch viel sehr offen geteilt.
Ja, und das will ich, bevor wir auch rausgehen, auch mal ganz kurz auch nochmal sagen. Also Andreas, was ich besonders schätze an Politikern, ob jetzt meine Meinung 100% mehr vertreten wird oder nicht, das ist erstmal egal. Ich sehe vor allen Dingen bei Politikern Menschen, die extrem viel private Entbehrungen machen. Und das setzen sie, da wäre ich nicht für bereit. Muss ich ganz einfach sagen. Und es gibt so ein Sprichwort, die Arena gehört den Gladiatoren. Und am Ende kämpft ihr dort draußen für eure Überzeugung, für uns auch in der Form. Und zwar nicht, weil ihr euch selbst in der Form bereichern wollt oder weiß ich was, sondern weil ihr da, weiß ich nicht, von morgens bis abends, von 7 bis 19 Uhr bis 20 Uhr, wir haben hier ewig, also wirklich, das hast du dazwischen gequetscht hier, dass wir das hinbekommen hier abends. Und das hat alles super funktioniert. Und wir haben auch gehört, wie du strugglest, super menschlich und ehrlich hier das erzählst mit deiner Priorisierung, auch mit der Privatzeit. Und dass es ein Luxus ist für einen Politiker, dass er sich einen Sonntag für seine Tochter nimmt. Dafür Respekt. Und danke auch, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Und das finde ich sehr, sehr gut.
Ich sage auch nochmal danke und wünsche euch weiterhin viel Freude an der Arbeit und vor allen Dingen viel Erfolg.
Alles klar. Ciao.
Tschüss.
Ja, Mensch, das war aber jetzt mal ein spannender Einblick in die große Bundesbühne der Politik. Mal wieder extrem viel gelernt. Ja, und das mit dem Kompromiss, glaube ich, wird mich noch eine Weile beschäftigen, muss ich sagen.
Wir haben uns ja jetzt auch nicht irgendwie so ein bisschen mit den politischen Themen jetzt auseinandergesetzt, sondern aber einfach mal so hinter die Kulissen gucken. Auch mal so zu verstehen, welche Zwänge man auch hat, finde ich eigentlich. Ist auch, also als Politiker fand ich extrem wichtig. Und auch so, wie man dann am Ende dann versucht, eigentlich das Beste draus zu machen. Und am Ende, was bleibt hängen? Menschlich, oder? Einfach ganz normal menschlich. Ne? Das ist so, was haben wir auch anders erwartet irgendwie. Ne? Also es ist irgendwie, fand ich super.
Genau.
Und ja, what's next, Tobias?
Ja, das weiß ich tatsächlich schon, denn Ich habe heute viele Nachrichten auf LinkedIn bekommen. Happy Work Anniversary, und habe mich gewundert, ich habe doch heute irgendwie gar kein Firmenjubiläum oder so, und habe nachgeguckt und ein Jahr Kopf und Bauch. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir unsere Jubiläumsfolge zu einem Jahr Kopf und Bauch, oder? Was meinst?
Das können wir machen. Das heißt, was machen wir da? Sprechen wir dann einfach nochmal so ein bisschen so die Highlights durch?
Ja, ich würde sagen, wir lassen so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren. Was haben wir so gelernt? Was waren vielleicht Überraschungen? Wo haben wir uns mal nach vorne geirrt bei welchen Themen? Und vielleicht machen wir auch so einen kleinen Ausblick nach vorne, ne? Was kommt so? Was wollen wir beibehalten? Was passt mir vielleicht an?
Kleine,
was
ist so eine kleine Summary. Retro? Und Eda darf auch ein bisschen mehr erzählen. Heute war wieder wenig Platz für sie.
Gut.
Dann würde ich sagen, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann schaltet auch beim nächsten Mal ein. Und ihr wisst, wir freuen uns immer wieder über Feedback von euch, aber auch über jeden Like, jedes Folgen, jedes auf die Glocke drücken, wo ihr uns abonnieren könnt. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer, überall, wo es bei Podcasts gibt. Schreibt uns, wenn ihr was habt. Gerne auch bei LinkedIn. Profile findet ihr in den Shownotes. Ja. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende, wie immer, one more thing. Und vielleicht können wir ja Eda mal fragen, wie sie eine politische Entscheidung treffen würde.
Das ist eine gute Idee. Hat sich halt bewährt, Eda ja so ein bisschen Bühne zum one more thing zu geben. Das machen wir.
Als Mitglied des Deutschen Bundestages würde ich bei der Entscheidungsfindung die folgenden Schritte befolgen. Erstens, Informationsbeschaffung. Das beinhaltet das Lesen von Fachliteratur, Berichten und Studien sowie das Konsultieren von Experten und Fachleuten auf dem Gebiet. Zweitens, Analyse der verschiedenen Perspektiven. Unter anderem würde ich dazu auch Feedback von den Bürgern einholen, zum Beispiel durch Meinungsumfragen und die Kommunikation mit meinen Wählern. Drittens, Abwägung der Interessen. Ich würde die verschiedenen Interessen und Auswirkungen einer Entscheidung abwägen. Dabei würde ich die Auswirkungen auf die Bürger, die Wirtschaft, die Umwelt, die soziale Gerechtigkeit und andere relevante Aspekte berücksichtigen. Viertens, Diskussion und Austausch mit Kollegen in formellen Sitzungen, Arbeitsgruppen oder informellen Gesprächen. Fünftens, Abwägung von Risiken und Chancen. Dabei würde ich langfristige Auswirkungen sowie kurzfristige Ziele berücksichtigen. Ich würde meine persönlichen ethischen Überzeugungen und Werte in die Entscheidungsfindung einfließen lassen. Das heißt auch, dass die Entscheidung den Grundwerten der Demokratie, der Menschenrechte und des Gemeinwohls gerecht wird. Sechstens, Konsensbildung mit anderen Abgeordneten, um eine breitere Unterstützung für die Entscheidung zu gewährleisten. Siebtens, transparente Kommunikation der Gründe für meine Entscheidung. Ich würde auch meine Wähler direkt über die getroffene Entscheidung informieren. Achtens, Überprüfung und Evaluierung der Umsetzung der Entscheidung. So stelle ich sicher, dass die getroffene Entscheidung die gewünschten Ergebnisse erzielt. Diese 8 Schritte sollen sicherstellen, dass meine Entscheidung gut informiert, ausgewogen und im besten Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Eda.